Morgen. Es ist 8 Uhr.
NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg.
Nach der Vollsperrung wird der Elbtunnel jetzt bestreikt. Auswärtiges Amt warnt Touristen wegen Unruhen in Mexiko. FC St. Pauli gewinnt das Kellerduell gegen Werder Bremen. Das Wetter regnerisch heute und maximal 9 Grad werden's. Erst hat die Elbtunnelvollsperrung am Wochenende den Verkehr beeinträchtigt. Heute ist der Grund dafür die Probleme ein Warnstreik in der Tunnelleitzentrale, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Statt 3 Fahrspuren pro Richtung sind im Elbtunnel nur 2 freigegeben. Unsere Stadtreporterin Anna Rüther ist dort.
Stockend, Schritttempo und manchmal auch kurzfristiger Stillstand. Mit diesem Dreiklang lässt sich der Verkehr vor der Elbtunneleinfahrt im Moment ganz gut beschreiben. In beiden Fahrtrichtungen ist eine Röhre gesperrt, zu erkennen an dem großen roten Kreuz, welches über der Einfahrt gut zu erkennen leuchtet. Nach Freitag ist das heute der 2. Streiktag, zu dem die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in der Tunnelzentrale aufgerufen hat. Betroffen ist also nicht nur der Elbtunnel, sondern auch die beiden Lärmschutztunnel Schnelsen und Stellingen. Mit diesem Warnstreik möchte die Gewerkschaft ihrer Forderung nach 7% mehr Gehalt Nachdruck verleihen. Die Tarifverhandlungen, die sollen am Mittwoch in Berlin fortgesetzt werden.
Und das Ganze ist auch Thema in der NDR Hamburg App. In Mexiko sind nach dem Tod des Drogenbosses El Mencho landesweit Unruhen ausgebrochen. Der berüchtigte Kartellchef war bei einem Militäreinsatz von Soldaten getötet worden. Jetzt werden auch deutsche Urlauberinnen und Urlauber aufgefordert, sich vorsichtig zu verhalten und auf nicht notwendige Fahrten im Land zu verzichten. Thomas Kuhlmann.
Brennende Autos, Banken, Tankstellen, Geschäfte in mehreren Bundesstaaten. Präsidentin Schänbaum ruft die Bevölkerung zur Ruhe auf. Bleiben Sie im Hotel, heißt es von der deutschen Botschaft. Bringen Sie sich in Sicherheit, warnen die USA und Kanada ihre Landsleute. Auch beliebte Urlaubsziele wie Cancun könnten betroffen sein. Einige US-Airlines haben Flüge nach Mexiko abgesagt. El Menchos Drogenkartell gilt als eines der größten und brutalsten in Mexiko. Der 59-jährige Ex-Polizist soll seit Jahrzehnten Kokain, Fentanyl und andere Drogen schmuggeln. Die USA hatten 15 Millionen Dollar Belohnung für seine Ergreifung ausgeschrieben. Die Aktion gilt als härtester Schlag gegen mexikanische Drogenkartelle seit der Festnahme von El Chapo. Der frühere Chef des Sinaloa-Kartells sitzt in den USA eine lebenslange Haftstrafe ab.
Morgen ist es genau 4 Jahre her, dass Russland seinen Krieg gegen die Ukraine gestartet hat. Jetzt im Winter stehen vor allem Wärmeanlagen im Fokus der russischen Armee. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky geht davon aus, dass Russland weiter Energienetze und auch Zivilisten angreifen wird, trotz laufender Verhandlungen über einen möglichen Frieden. In einem Exklusivinterview mit der ARD hat Zelensky nochmal einen Waffenstillstand angeboten. Florian Kellermann war bei dem Gespräch in Kiew dabei und strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Was hat Zelensky noch gesagt?
Er hat etwa über Terroranschläge gesprochen, die Russland in der Ukraine plant und auch schon durchführt und durchgeführt hat. Was also noch dazu kommt zu den Angriffen auf die Energieinfrastruktur, durch die so viele Menschen ohne Strom und Heizung dastehen, jetzt im Winter. Zelensky hat auch bestätigt, dass die Ukrainer jetzt am Wochenende eine russische Rüstungsfabrik mit Marschflugkörpern getroffen hat, zum ersten Mal. Und diese Fabrik liegt 1300 Kilometer von der Grenze entfernt. Wenn die Ukraine sowas öfter schaffen würde, dann könnte das den Krieg wirklich verändern. Zelensky hat auch etwas zu Starlink gesagt, also diesem Internetsystem von Elon Musk. Und Elon Musk hat das ja abgeschaltet für die russische Armee vor kurzem. Zelensky hat ja nochmal bestätigt, dass das den Ukrainern, den ukrainischen Streitkräften wirklich hilft. Das ist auch nochmal deutlich geworden bei dem Interview.
Florian Kellermann aus Kiew. Rechenzentren mit ihren großen Servern produzieren jede Menge Wärme, auch hier in Hamburg. Wie viel davon genutzt werden könnte, um Gebäude zu heizen, das kann der Senat noch nicht genau sagen, zeigt eine CDU-Anfrage. Jenny Witt.
Weder die Anzahl der Rechenzentren in Hamburg ist dem Senat bekannt, noch wie viel Abwärme dort anfällt. Aber einige städtische Zentren hat der Senat auf ihr Abwärmepotenzial prüfen lassen. Darunter ein vielversprechender Kandidat, das Klimarechenzentrum der Universität Hamburg. Knapp 4 Gigawattstunden Abwärme produziert es jährlich. Das ließe sich laut der Prüfung verdoppeln. Dann könnten auch weitere Nutzer die Abwärme anzapfen, nicht nur ein benachbartes Gebäude. Nicht machbar sei das dagegen bei 2 Rechenzentren am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf oder bei denen von Hamburg Wasser und den Hamburger Energienetzen. Mehr Details lieferte vergangenes Jahr ein Bericht zum Abwärmepotenzial für die Umweltbehörde. Der spricht von rund 50 Rechenzentren als potenzielle Wärmequellen. Welche Rolle sie zukünftig spielen sollen, das dürfte erst der Hamburger Wärmeplan Mitte dieses Jahres zeigen.
Eine Taube hat gestern den Zugverkehr in Hamburg stellenweise lahmgelegt. Sie war in eine Oberleitung geflogen, wodurch das Seil nach einem Kurzschluss riss. Die Folge? Verspätungen und Ausfälle von gestern Morgen bis zum Nachmittag. Da konnte die Leitung dann repariert werden. Der FC St. Pauli hat mit einem Heimsieg den direkten Abstiegsbereich der Bundesliga verlassen. Gegen Werder Bremen hat sich das Team vom Millerntor am Abend mit 2:1 durchgesetzt. Jörg Naroska.
Wir hatten einfach Bock auf das Spiel gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt und wollten mit aller Macht gewinnen, so Hauke Wahl nach dem Heimsieg gegen Werder Bremen. Der Abwehrchef selbst sorgte nach einer knappen Stunde mit einem Kopfball für die 1:0-Führung seines Teams. Bremens Torhüter Backhaus ließ den Ball unglücklich über die Handschuhe rutschen. Der zweite Treffer von St. Pauli war dagegen stark herausgespielt. Eine Passstaffette über Irvine und Saliakas vollendete Mittelfeldspieler Fujita mit seinem ersten Bundesliga-Tor, einer der wenigen Höhepunkte der Partie. Vor allem die erste Halbzeit war vor knapp 30.000 Fans im ausverkauften Millerntor-Stadion sehr zäh. Beiden Teams war anzumerken, wie wichtig die Partie im Kampf gegen den Abstieg war. Bremen hatte zwar etwas mehr vom Spiel und mehr Torschüsse, traf aber nur zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Milosevic. Durch den Heimsieg klettert St. Pauli auf den Relegationsrang. Bremen tauscht mit St. Pauli die Plätze und steht als Vorletzter nun auf einem direkten Abstiegsplatz.
Die Olympischen Winterspiele sind mit einer großen Abschlussfeier in Verona zu Ende gegangen. Für die deutsche Mannschaft trugen die Rodel-Olympiasieger Tobias Alt und Tobias Wendel die Fahne in die Arena. Aus dem ARD-Olympiateam Dirk Walsdorf.
Die 2000 Jahre alte Arena von Verona bot eine einzigartige Kulisse für den letzten Akt dieser Winterspiele. Allerdings nahm nur ein kleiner Teil der 2900 Athleten daran teil. In Verona hatten zuvor keinerlei Wettkämpfe stattgefunden. Die 2,5-stündige Show zeigte eine inhaltlich dichte Verbindung von Oper, Kunst und Sport sowie von Tradition und Moderne, bis um 22.41 Uhr die beiden olympischen Feuer in Mailand und Cortina erloschen. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry nannte die dezentralen Wettbewerbe den neuen Standard für die Zukunft der Winterspiele. Die kleine deutsche Delegation wurde von den Rodel-Olympiasiegern Wendel Arlt angeführt. Das Team D verabschiedet sich als 5. erfolgreichste Nation aus Italien, wo am 6. März in Verona die Paralympics eröffnet werden.